Und jetzt bin ich gespannt, was der René alles erlebt hat in seinem Leben. Und ich möchte dich bitten, René, erzähl uns doch kurz, wer du bist, deine Familie vielleicht. Und dann kommen wir so langsam in das Thema hinein. Ich blende gerade mal ein Bild ein, das ist schon eingeblendet, wunderbar, deine Familie. Kannst du gerade etwas dazu sagen?
Genau. Ich hoffe, man hört mich. Gut, super. Ist das laut? Ist das gut?
So. Hast du gehört, warte mal rasch.
Ja.
Nimm es ein bisschen näher, glaube ich.
Genau. Super, ja, ich darf mich vorstellen, René Portmann, 56 Jahre jung. Dahinter dran ist dann meine Familie. Links davon ist meine Frau Tanja. Da haben wir unten das Mädchen, ist Simea Malou, sie ist jetzt 4. Und der Yamin Levi mit dem Zitronengesicht. Hat sich nicht noch ein Foto lassen. Da wird jetzt im Oktober 7. Und der Yves Mavambu, er ist jetzt 17. Genau, ist aus dem Flexsohn. Also, geht richtig die Post ab. Seit 8 Jahren verheiratet und vor 3 Wochen zurück knapp, komme ich heim und meine Frau sagt immer, hast du etwas vergessen? Okay. Ihr Männer wissen was, der Ehetag. He? Genau, Hochzeitstag.
Ist das, warum du jetzt eine flache Bühne hast hier oben?
Ah, genau, ja.
Aha. Genau. Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen im Badischen Rheinfelden oder vis-à-vis Schweizer Rheinfelden. Gegenüber gibt das Badische Rheinfelden, Deutschland, Alemannia, Germany. Genau, da bin ich aufgewachsen, aber ich habe beides gehabt. Ich habe die Schweiz und habe Deutschland gehabt. Also meine Wurzeln, Endlebuch, Luzernische, da kommt mein Großvater her, der hat sich dann mal irgendwann einmal verliebt. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Und ja, ist ins Deutsche gezogen und somit aber meine Wurzeln sind hier.
Ja.
Und natürlich noch an vielen anderen Orten.
Genau, ja, da hören wir dann noch davon. Mhm. Ich frage mich jetzt nicht, was du schaffst. Du bist Streetworker, aber für das schauen wir ein kurzes Film, wo du gesagt hast, es ist viel zu kompliziert zu erklären. Das Film zeigt das viel besser.
Ich sage dann noch kurz etwas.
Genau, genau, gut.
Genau. Wenn ich das alles würde erzählen, ich mache es noch ganz kurz zu meinem Beruf. Ich bin Sozialarbeiter, ich arbeite in der mobilen Jugendarbeit, Beratung, Coaching, aufsuchende Methoden. Das heisst, ich bin unterwegs. An den Schulen, am Bahnhöfchen, dort, wo Jugendliche sich aufhalten. Das ist eher die schöne Facette von der Arbeit. Es gibt noch die dunkle Seite, sage ich einmal. Dort, wo die schwarzen Schöfli sind oder die Nacht, wo sie dann rumhängen. Jugendliche, junge Erwachsene, Menschen, Drogen, Alkoholprobleme. Und ich hatte sehr schwierige Fälle und immer wieder. Der härteste Fall, den ich hatte, ich habe Jugendliche begleitet, 2-3 Jahre, und dann bekomme ich Nachricht, der hat sich Halsschlagadern durchgeschnitten. Das sind so Momente, die dann nicht so schön sind. Aber mehr zu dem Thema würde ich gar nicht darauf eingehen. Könnt mich dann später mal fragen. Oder genau.
Mhm. Danke vielmals. Jetzt, du hast selber auch nicht so eine leichte Jugendzeit gehabt, wenn ich das richtig interpretiere. Es hat angefangen mit dem, dass dich deine Mutter schon sehr früh verloren hat. Was ist passiert? Kannst du uns etwas dazu sagen?
Ja, das ist... Also ich gehe ein bisschen mehr auf das Thema ein und...
Erzähl einfach.
Genau. Ja, ich bin aufgewachsen, wie alle Kinder, in einer Familie. Ich habe sie können selber aussuchen, das war so bestimmt gewesen. Man können sich die Eltern nicht aussuchen, Papi, Mami. Und auch die Umgebung, das ist alles bestimmt. Und, aber meine Mami hat den Papi verloren, da war ich dann knapp 5. Und bin dann beim Papi geblieben. Als junger Bub. Genau, und das ist für mich nicht immer so eine schlimme Zeit gewesen, weil ich sie können einordnen. Ich habe einfach damit einen Weg müssen finden, wie gehe ich damit um. Und bin so mit dann ab und zu mal einfach weg in die Einsamkeit, in die Stille, nicht zu Gott. Genau.
Weiß ich gar genau, nicht. Eine ältere Frau hat irgendwie die Geschichte aus der Bibel erzählt. Was hat es mit dem auf sich?
Entschuldigung, kann ich wiederholen?
Eine ältere Frau hat dir Geschichten aus der Bibel erzählt. Was hat es mit dem auf sich?
Genau, also ich bin, wo ich so klein war, bin, ist eine Nachbarin vis-à-vis zu meinem Papi gegangen und hat gesagt, du Emil, die Bub ist den ganzen Tag alleinig, komm, ich passe auf den Bub auf. Und dann hat sich die Frau mir einfach die Haustüre geöffnet, jeden Morgen. Dann hat er zu ihr gegangen und sie hat mir immer Geschichten erzählt von der Bibel, wo Jesus hat mit mir gebetet. Genau. Aber ich war auch vorher immer wieder im Wald, an einem bestimmten Baum, wo ich meine Zeit verbracht habe. Mit Gott, genau.
Ist das das Bild da?
Da können wir mal. Aha. Das gibt es noch, der Originalbaum. Ist nur noch ein Stumpf da. Das hat der Beat Habertür aus Basel gemalt. Und dort habe ich in meiner Kindheit als 5-jähriger Bub Zeit verbracht. Einfach weil ich allein war und habe auch mit Gott geredet. Manchmal, wie ein Kind so halt ist. Gar nicht so schwer. Ja. Und vielleicht dürfte ich da mal zu der Einleitung kommen vom Buch. Eben der Buchtitel, ich habe dich nie vergessen. Und ich tue mal die Einleitung vorlesen, mehr nicht. Das ist eine kurze Einleitung und es ist vieles dann auch selbst erklärend, warum der Buchtitel Ich habe dich nie vergessen. Ich denke, dass jeder Mensch, der hier auf dem Planeten Erde auf die Welt kommt, in irgendeine Familie und ein System hineingeboren wird, ohne dass er zuvor gefragt wurde, ob ihm diese passen. Man kann es sich eben nicht selbst aussuchen, es wurde so bestimmt. Die zentrale Frage, warum ich hier auf der Erde bin und was der Sinn meines Daseins ist, beschäftigte mich schon von frühester Kindheit an. Ich erinnere mich gut daran, dass ich als Kind die Einsamkeit suchte, um in der Stille eine Antwort zu finden. Als 5-jähriger Junge fragte ich deshalb Gott, siehst du mich denn vom Himmel aus? Und ich bekam eine Antwort, eine sehr leise und wunderbare Stimme flüsterte mir zu, siehst du die Ameisen am Boden herumlaufen? Ich schaute auf den Waldboden, vor dem Baum, vor dem ich fast jeden Tag saß, und sah sie. Die gleiche Stimme sprach weiter zu mir, so wie du die Ameisen auf dem Boden sehen kannst, so sehe ich dich vom Himmel aus ebenso. 30 Jahre später bin ich wieder vor dem Baum gestanden und die Stimme hat zu mir geflüstert und gerät, ich habe dich nie vergessen. Und das ist auch der Buchtitel. Aber trotzdem mit denen ist natürlich auch eine Geschichte.
Genau. Jetzt so idyllisch, wie jetzt das alles aussieht, dein Leben ist nicht so idyllisch weitergegangen.
Ja.
Du bist auf die schiefe Bahn gekommen. Warum? Was haben da die Schulzeit, die Kameraden für eine Rolle gespielt? Mhm. Was hast du als Kind vermisst? Das sind so ein paar Fragen, die mich interessieren würden.
Ja, ich muss zurück an die Wurzeln. Mein Papa war oft überfordert mit dieser Situation. Und hat mir dann so einen viereckigen Pädagog heimgebracht. Man nennt das Fernseher-TV. Das hat es auch damals schon gegeben. Ja. Schwarz-Weiß. Und da habe ich mir dann oft einfach Film reingezogen bis in Mitternacht, bis am Morgen um 1. Meistens am Freitag, Samstag, wenn mein Papi mal weg war. Und das hat mich sehr motiviert, das umzusetzen, was ich da im Fernsehen gesehen habe. Also ich habe geschaut, XY ungelöst. Bis am Morgen um 1, die Spätsendung, das kennen sicher da einige noch, gell? Ja, und natürlich auch Bibi Langstrumpf. Aber so Highlight war für mich XY ungelöst und Jesse James, Revolverhelden. Und das, was ich dort im Fernsehen gesehen habe, habe ich ganz schnell umgesetzt. Ich bin noch keine sechs Jahre alt gsi, bin ich im Dorfladen eingebrochen. Das Nacht um 1. Mit einer Maske auf, Rucksack, Taschenlampe und haben das Geld aus der Kasse geholt und den Rucksack gefüllt. Genau, und das ist halt später dann auch noch, ist das immer wieder so weitergegangen in meinem Leben.
Und man hat dich dort nicht verwünscht bei dem ersten Einbruch?
Nicht gerade gleich, aber am nächsten Tag hat man können Eis und Eis zusammenrechnen im Dorf.
Du hast Süßigkeiten verteilt und ja. Dann ist klar
gewesen. Nein, nicht einmal. Der Ladenbesitzer Familie, das ist der Heinz Gutmann, heißt der, der Heinz. Und ich habe ihm erst vor meinem letzten Besuch gesagt, Heinz, es tut mir leid, dass ich das damals gemacht habe. Ich möchte mich mal entschuldigen bei dir. Ist ein guter Freund vom Vater. Und er hat mich auch noch lieb gehabt. Der Mann hat mich nicht abgestoßen. Ah, der hat gesagt, ja was, Entschuldigung, hast du mir Kaugummi geladen oder Schokoriegel? Ich sage, nein, für das, was ich... Ah nein, das ist vergessen, sagt er. Aber ich habe nie ein Kaugummi gelautet.
Ja, du hast immer das Geld genommen.
Das Geld, genau.
Jetzt, was ist so weitergegangen? Jugendzeit, du bist immer mehr auf den krummen Weg gekommen. Mhm. Unsaubere Geschäfte. Was hat dich dazu angestiftet, auf dem Weg weiterzufahren? Also du hast gesagt, zum einen die Bilder im Fernsehen, also das Fernsehen hat dich motiviert, hat dir Ideen geliefert. Mhm. Aber was ist so in deinem Inneren noch abgelaufen?
Ja, heute habe ich auch noch wie eine Doppelbrille. Ich habe eine Brille, das ist mein Leben, und die andere Brille ist der Sozialarbeiter, der Pädagoge mit Erfahrung. Aber als Kind kann sich nicht selber erziehen und ich habe ein Defizit gehabt, ein riesen Defizit. Auch schulisch und auch daheim, familiär. Und ein Defizit, wenn ein Kind schwach ist, ein Mensch schwach ist, dann sucht er sich etwas, wo er sehr gut ist. Und ich habe gut können glauben, ich habe gut können kriminell unterwegs sein. Ich habe zu Jünger gemacht, auch schon als kleiner Bub. Das waren meine Schulkameraden, nicht alle, aber ein paar. Ich habe die erste Jugendgang gegründet und habe meine Jungs beigebracht, wie man dort klauen, in den Geschäftshäusern und. Habe die Ware dann umgesetzt, wieder zu Geld, habe recht Geld generiert. Also bin in der 5. Klasse mit dem Taxi, nicht am 7. Schultern erst um 8:30 meistens verschlafen und bin mit dem Taxi in die Schule gefahren und habe immer das Taxigeld können. Ich habe immer gut genug Geld gehabt, um auch mit meinen Jungs, mit den Freunden in den Ausgang können gehen, Pizza können essen. Ich habe oft auch zu andere Leute zugestopft, wo ja, Freunde von mir, die Eltern in Not waren oder die Kinder in Not waren, habe ich immer gerne auch geholfen mit dem Geld. Genau.
Okay. Also du bist so richtig in einem organisierten Verbrechen gewesen, als Fünfklässler, hast du gesagt, quasi.
Ja, so um das.
So, um das
fünf,
ja.
Ja,
okay.
Ja.
Zwischendurch hast du versucht, ab und zu wieder ein geregeltes Leben zu führen. Warum das? Also das heisst für mich, du hast irgendwie auch aussteigen aus dem. Und warum hast du das probiert?
Das ist ja später gekommen. Ich hatte dazwischen innen vielleicht noch eine Story, die ich müsste noch
erzählen. Okay, ja, erzähl noch.
Dann schlagen wir das ja aus. Das ist also ein Highlight. Oder? Ich bin dann eben 5 gelesen und dann bist du so, ich ist halt 12 um das. Aber mit 14, 15 bin ich in unserem Ort, wo ich aufgewachsen bin, hat es die erste Diskothek, so einen Club. Und das hat mich fasziniert. Ich wollte dort unbedingt rein, Glitzerwelt. Der Besitzer von dem Laden ist mit einem Jaguar an einer Goldkette umeinander spaziert, mit Ferrari gefahren. Und, ja, und das hat mich einfach fasziniert, die Welt. Und irgendeines Nachts bin ich dort an die Türe gegangen und habe geklopft. Da ist ein Türsteher vorne dran, zwei da. Und habe gesagt, was willst du? Ich will da rein. Nein. Und dann ist gerade eine rein und hat gesagt, hey, los, der da rein. Das war ein Bekannter von meiner Schwester, von der Ältesten. Und dann habe ich mit ihnen. Und ein Jahr später habe ich dort innen gearbeitet, am Wochenende Platte aufgelegt, an der Bar mitgeholfen und bin mit so auch in eine richtige Szene reingerutscht. Und auch mit Szenehelden zu tun gehabt. Ich habe dort, wie der, der mich dort reingelotzt hat, das ist so wie noch mein großer Bruder geworden. Und der Mann hat einige Clubs und Nachtclubs vor den Italienern geschützt, damit sie keine Schutzgelder mehr zahlen. Dafür hat er Geld kassiert. Und ich habe mit ihm dürfen mitlaufen. Genau, und bin somit in eine Glitzerwelt reingerutscht. Ja, Glitzerwelt, genau.
Kannst du die Glitzerwelt vielleicht ein bisschen beschreiben? Was hat das für dich bedeutet?
Was hat das für mich bedeutet? Freiheit. Nach Freiheit, der Hunger nach, was ist es? Ich bin auf dieser Welt, ich muss das ja auskosten. Es ist niemand da gewesen, der gesagt hat, hey, geh nicht den Weg, geh den Weg, oder? Das ist, ja. Und, weiß nicht, vielleicht hat das mehr auch so sein. Ich bin viele Jahre in dieser dunklen Welt daheim gewesen, es geht ja noch weiter, bin nicht nur mehr daheim gewesen, bin auch noch weitergereist. Aber ich habe einmal Gott gefragt, warum hast du mich so lange rennen lassen? Und ich habe, glaube ich, keine Antwort bekommen, aber die habe ich mir können selber geben, damit du dort hingehst, wo es dunkel war, und du meine Botschaft bringst. Das habe ich alles, mache ich immer noch. Das ist eine Leidenschaft von mir, genau.
Mhm. Ja. Das hätte ich ein Stück weit vorbereitet. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Leben gewesen, das du genossen hast. Ich sage, du hast viel Geld gehabt, du hast das Leben genossen, ausgelebt.
Ja.
Genau. Aber eigentlich auf Kosten von anderen.
Kosten von anderen.
Ja, okay. Ja.
Aber neunmal bin ich so ein bisschen Robin Hood gesehen. Haben wir es geholt und haben wir es gegeben. Haben wir es geholt, haben wir so Ausgleich geschaffen.
Okay. Ja,
Schuldverschiebung oder Geldtransfer. Ja, ich habe immer das Herz für die Schwachen, aber in der Schule schon. Wir haben einen Mitschüler gehabt, das ist der Johannes gesehen, das ist der Schwächste gesehen. Der hat mir eigentlich regelrecht verprügelt, jeden Tag nach der Schule. Und ich habe jeden Tag ihn heimbegleitet. Jeden Tag. Mhm. Also ich habe es nicht zögern, dass man in der Schwache muss verprügeln muss. Und hat immer meinen Schutz dürfen geniessen. Und dann kommt auch schon die Frage, eben mal ein geregeltes Leben führen.
Ja, genau.
Können wir gerade in das reingehen? Ich habe mich dann einmal eine Zeit abgeseilt von der Szene. Und dann der Johannes, sein Vater, der hat Hannes geheißen, auch Johannes eigentlich. Und ich habe eine Zimmerei gehabt, Zimmermannbetrieb. Und die haben mir dann einen Job gegeben, Ausbildungsplatz dort. Das war so eine Familie gesehen für mich, auch so ein Ersatz. Und ich glaube mal, dank der Beziehung und dass ich immer den Bub heimgebracht habe, haben sie mir vielleicht die Chance gegeben. Und ja, die haben ja gewusst, dass ich auch ein Ausbild bin. Aber irgendwie habe ich dann auch die Chance bekommen. Genau. Und habe dann versucht, einmal ein Zeitchen ein geregeltes Leben zu führen. Später dann auch verliebt, verlobt gesehen, so knapp verlobt. Genau. Und gute Familie, bin in eine gute Familie reingerutscht, wo ich denke, ja, das ist gut. Der Schein trügt. Ja.
Okay.
In jeder Villa mit Swimmingpool, hinter den Türen ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe das so viele Erfahrungen dürfen machen. Genau.
Mhm. Also die Beziehung ist wieder auseinander irgendwie, scheinbar.
Entschuldigung?
Die Beziehung ist wieder auseinander, scheinbar.
Ja, die Beziehung ist auseinander.
Mhm, bist wieder aus dem ausgestiegen. Und dann hast du einen Traum gehabt, schreibst du?
Während der Beziehung bin ich aus der Szene fast vollkommen weg, aber ja, bin immer noch so manche Stunden wie mal rein, hoi, 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 und bin wieder weitergefahren. Also so geheim. Mhm. Ja. Und ja, wo die Beziehung dann auseinander ist, ist so für mich auch irgendwo ein Schmerzpunkt gewesen. Ich habe gewusst, das müssen wir auseinandergehen. Aber auch ein Schmerzverlust, das habe ich immer wieder auch in der Kindheit gehabt. Und dann kommt wieder so etwas, wieder so, das tut einem weh. Oder? Und mir ist es gut gegangen, ich habe wirklich gut verdient, einen guten Job gehabt. Oder dann, ich habe noch nebenbei meine Geschäfte gemacht, kleine Geschäfte. Und, aber ich habe mit 23 wirklich einen dicken, fetten Mercedes-Coupé gefahren damals. Und das hat mir nichts mehr bedeutet, gar nichts mehr. Nichts. Und ich wollte auswandern nach Südafrika. Ich weiß nicht, ob das dich froh.
Ja, also du hast irgendwie einen Traum gehabt, am Palmenstrand zu sein, auf einer Insel. Mhm. Hast du das verwirklicht? Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist an dem Punkt. Ich wollte eigentlich auswandern nach Südafrika und bin schon vorbereitet. Ich habe mein Auto verkauft, was mir nicht mehr wert war, eigentlich eher. Das war für mich einfach Luft. Und dann habe ich zwei andere Freunde kennengelernt, die eine Asienreise geplant hatten. Und sie haben dann noch jemanden gesucht, der mitgegangen und haben mich mit ins Boot genommen. Und die Jungs sind ganz tolle Jungs und nicht von der Szene. Einer war ein Techniker, der hat eine Technikerschule gemacht. Und Jürgen damals hat gerade ein Ingenieur gemacht, gehabt, gute Leute. Ja. Das Ziel wäre, ich sehe, 6 Monate Südostasien, Bangkok, Thailand, Malaysia, Indonesien, Philippinen, Hongkong und wieder heim. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind nach Bangkok geflogen und bin mit den Jungs dort unterwegs. Und der Jochen war schon mehrmals dort, denn sein Bruder hat dort gelebt, in einem Kloster als Buddhist. Man hat sich recht gut ausgekannt. Aber für mich war das nach vier Wochen langweilig. Weil jede Nacht in der Bar, jede Nacht Halligalli, jede Nacht, boah. Und ich habe das Land gesehen und habe mich dann gesagt, hey Jungs, ich trenne mich von euch, das macht mir so keinen Spaß. Haben mir das Motorrad gemietet, gekauft, genau. Und mit Kreuzung wäre von Nordthailand, Südthailand, Süd, Westen, Osten, Malaysia, auf der Abend in den Urwald. Und es ist so schön gewesen. Und das war mein Kindheitstraum gewesen, der ist in Erfüllung gegangen. Ich durfte mit wilden Elefanten reiten, also nicht ich allein, aber mit jemandem zusammen, der mich auf einen Elefant gesetzt hat. Und bin in Bergdörfer gesehen, wo so schön Naturvölker. Und das ist, ja, das ist 88 gesehen, das ist schon ein Zeitchen her. Heute ist ein Touristibum da unten, gell, ist nicht mehr so schön. Aber ich habe wirklich eine sehr schöne Zeit gehabt. Takuapa ist dort, wo der Tsunami gesehen ist, in Phuket nördlich wo ganz viele Menschen gestorben sind. Dort hat es einen Strand gehabt, 30 Kilometer lang. Da bin ich allein gelegen am Strand, 30 Kilometer für mich ganz allein. Und heute gehen tausende Touristen auf Abend, auf Abend. Ja, das war ein Abenteuer gewesen. Und bin dann auf die Insel Phuket. Und dort habe ich mich dann wieder heime gefühlt, habe auch Menschen getroffen aus Wien, aus Venedig und Freunde. Ein Österreicher, der dort unten ein Geschäft hatte, ein Businessman. Und ja, da habe ich mich irgendwie daheim gefühlt. Ja, und bevor ich abgereist bin von dort, noch 3 Wochen vorher, habe ich mich dann auch noch verliebt in die Insel, aber nicht nur in die Insel, sondern auch in eine junge Dame im Hotel. Das war ein 4-5-Sterne-Hotel im Le Méridien. Und die Noppi hat damals dort im Fitnessbereich gearbeitet. Ganz tolle Person, ganz tolle Familie. Und das ist für mich dann, ja, hat man sich halt dann verliebt. Und das ist eigentlich nicht schön gewesen, so kurz bevor du gehst, verliebst du dich dann auch noch. Ja.
Okay, du hast ein schönes Leben gehabt, dann bist du zurückgekommen.
Ja.
Wo hast du denn gearbeitet? Oder was hast du denn gemacht?
Zurückgekommen, richtig, es geht weiter. Und dann erst einmal ein Kulturschock. Palmenstrand, Südostasien, Freiheit. Der Kindheitstraum in mir ist weg gewesen. Und Schmerz. 2 Wochen ist mir richtig elend gegangen. Richtig elend. Und Freunde angerufen von Venedig, bin nach Venedig gefahren, nach Wien, habe Freunde besucht. Die haben gesagt, es geht uns genau so. Weißt? Und. Ja, dann ist ein Bekannter gekommen von damals, wo ich gut kennt hatte, oder der Sohn, dem sein Vater hatte so eine Restaurantkette gehabt. Und hat gesagt, du los René, ich mache ein neues Restaurant auf mit einem Pferdestall. Du kümmerst dich ums Restaurant, du kriegst einen Pizzakoch und eine Bootsfrau. Ist ein kleines, kein großes Restaurant, aber sehr schön gewesen. Ob habe ich das dann übernommen. Ich habe Leidenschaft dafür, ich habe es gern gemacht. Und ja, und dort habe ich dann... Dann ist das Militär noch gekommen, ein paar Wochen später. Die haben mich auch noch einkassieren wollen. Also ich hätte ein halbes Jahr später ins Militär einrücken müssen. Das ist so, da stehst du in der Mitte. Eigentlich wärst du das lieber noch in Thailand, ja, auf meiner Insel. Dann bist du so daheim. Geld hätte ich gehabt zum Abzürzorten, aber es hätte mir vielleicht 1-2 Jahre gelangt. Und dann, was machst
du? Ja, was hast du gemacht, um das Militär zu schiffen? Was hast du gemacht, um das Militär zu schiffen?
Ich habe in der Restaurant 2 Männer kennengelernt, Italiener. Die sind fast jeder oben gekommen, haben das Nebenzimmer gemietet. Und eines Abends bin ich rein mit dem Tablan und sage, wenn ich irgendetwas bestellt, dann habe ich gesehen, auf dem Stuhl war ein Koffer auf und der Koffer war voller Geld. Ja. Und als kleine Strolch, würde ich sagen, macht das etwas mit dir? Da denkst du, hoppla, wo habe ich das Geld? Ja, und dann bin ich sehr charmant gesessen, also eingeladen an einen Prosecco und immer wieder am nächsten Tag wieder ein Prosecco, bla bla bla. Und dann haben wir das Herz geöffnet, die haben mir einen Job vorgeschlagen. Und dann habe ich gesagt, hey, wir handeln mit Edelkarossen, mit Autos, gestohlenen Autos, Bentley, Jaguar etc., wo in Europa gestohlen worden sind, ab nach Italien, Transport übernachten haben, nach Italien gekommen sind. Dort haben sie neue Lack bekommen, neue Identität, neue Papiere, neue Pass und ja, Fahrzeugbriefe und sind dann wieder so reimportiert worden, als ja, fast so privat, sage ich einmal, man hätte es können verkaufen. Und die sind weg wie Semmel, weil man hat es über 50% unter dem Preis verkauft. Und dann ist mit mir ein Leuchter aufgegangen. Hey, René, du kennst so eine Haufe Leute in der Szene, die verdienen das Geld über Nacht so viel. Und bin dann umgefahren und umgegangen und habe dann nebenbei dann Autos verkauft und habe Kommission kassiert. Das Geschäft ist regelrecht, wie die Post ist abgegangen. Dann habe ich meinen Geschäftsarm ausbreitet bis nach Stuttgart, bis an den Bodensee rauf. Aber die Italiener haben mir mit der Zeit auch immer mehr Geld geschuldet. Sie haben mir am Anfang gezahlt, nachher haben sie mir noch einen Teil gegeben und haben mich immer wieder so auf die Seite geschoben. Sie haben gewusst, dass ich dann in ein paar Wochen weg muss. Wahrscheinlich haben sie das gewusst, oder? Und dann haben sie mir das Geld nicht auszahlen wollen. Und das ist dann am Schluss dann eine beachtliche Summe gesehen, die mir dann noch gefehlt hat. Und ich habe dann mir einen Plan geschmiedet, habe sie angerufen und gesagt, hey Jungs, ich habe zwei Autos, habe zwei Abnehmer, morgen kommen wir zu euch ins Büro. Und am nächsten Tag bin ich bei ihnen im Büro gesehen, am Hafen, in Dreiländereck. Und dann haben wir kurz geredet und währenddessen wir reden im Büro, ziehe ich meine Knarrenpistole und habe zweimal geschossen am Boden. Und dann bin ich richtig sauer geworden, weil sie haben mir das Geld nicht gegeben. Und dann bin ich regelrecht mit einem in den Lauf über den Kopf gezogen, hat eine rechte Wunde gehabt dann auch. Und hat Mama Mia geschrauben, am Boden zusammengekrampft und ich bin so pfuri gesehen und haben mir das Geld genommen. Der Koffer, der ist dann dort im Büro gesehen, habe immer gewusst, dort ist Geld drin. Nicht gewusst, wie viel, aber das Geld war drin. Ja, das war der Punkt. Dann bist du da. Hast mit einem Koffer voller Geld ins Auto wegfahren, 100 Kilometer nördlich, knapp minus 100 Kilometer, Richtung Freiburg, im Rebberg. Dort habe ich mir im Hotel drei Nächte einfach mich zurückgezogen, überlegt, was machst du.
Geld zählt.
Ja, das auch. Ja. Aber was machst du, oder? Wie du musst dich organisieren. Aber mit, Angst vor den Jungs hätte ich gar nicht mal gehabt, weil die haben mir das Geld nicht gegeben. Und ungerecht.
Nein. Wie viel Geld ist in dem Koffer gewesen, weißt du das noch? Hä? Wie viel Geld ist in dem Koffer?
Würde ich jetzt hier nicht sagen.
Willst du nicht sagen? Okay, also viel Geld.
Ich komme dann nochmal aufs Geld zurück und was ich damit gemacht habe.
Ja, okay.
Ja, und dann habe ich einen Kollegen angerufen von Stuttgart und habe gesagt, los, ich brauche die Hilfe, komm da runter mit dem Auto, du musst mich nach Italien fahren, nach Venedig, Mailand, dann nach Venedig zu meinen Freunden. Und dort habe ich dann... bin ich dort untergekommen in Venedig ein paar Tage und auch ganz klar, ich wollte ab nach Asien mit dem Geld nach Singapur, das war mein Ziel, dort auf der Bank das anlegen. Und dann habe ich in Deutschland aber einen Wink bekommen von einem Bekannten von mir, vom Italiener. Wo würde ich sagen, wie würde der Mann, ja, das ist ein alter Ganove, ein richtiger Gentleman, aber auch ein Ganove. Dann habe ich angerufen und gesagt, hey René, los, das ist nicht gut für dich. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Ich habe da Kontakt mit einem Kommissar. Die Leute sind da auf der Ferse. Und ich kann dir helfen. Wir können da einen Deal machen. Ich sage, okay, wie sieht das aus? Hey, du packst Informationen aus. Und nachher kannst du da gehen. Okay, bin ich zurück. Ich bin extra von Venedig nach Mailand gefahren, nur um telefonieren, damit sie nicht wissen, wo ich bin.
Okay.
Wenn sie mich orten, bin ich zu Mailand. Aber ich bin in Venedig gewesen. Beispiel, ne? Ja, und dann bin ich wieder an die Schweizer Grenze gekommen, bei Walzendingen oben, mich mit der SKA, Dezernat, wie auch immer, Sondereinheit, mit dem Chef getroffen, 2 Stunden Kaffee getrunken, Auspack geredet. Und er hat gesagt, Dankeschön, Herr Portmann, bitteschön, wieder gegangen. Ab nach Mailand, via Singapur, 50% vom Geld angelegt, den Rest habe ich Cash mitgenommen auf die Insel Phuket. Und bin dann dort angekommen. Und keiner hat etwas gewusst, dass er so viel Geld hat. Oder dass ich Geld so, ja, niemand. Mhm.
Gut, was hast du auf Phuket gemacht? Oder wie ist die Geschichte weitergegangen?
Ja, eigentlich hat mein Kindheitstraum erst einmal erfüllt. Der Wunsch, Freiheit. Ja, wenn ich zurückblicke, ich habe heute ein schönes Leben. Ich bin heute Christ in Jesus. Und ich würde nicht mehr zurück. Selbst für 1 Milliarde Dollar, 10 Milliarden, für nichts auf dieser Welt, würde ich wieder in mein altes Leben zurück. An mir geht es gut, dank Jesus. Aber da mir zurückblickt, das Leben, das war schön. Ich war 2 Jahre lang nur Beachboy gewesen. Jeden Tag am Strand gehen, schwimmen, gehen, surfen, gehen, tauchen, schnorcheln, Freunde, Motorrad fahren. Und dann nicht vergessen, meine Familie, oder die Nopi, die eine ganz gute Familie hat, immer noch eine gute Familie hat, eine tolle Frau. Und an der Stelle möchte ich sagen, sie ist eine Buddhistin. Aber sie hat zu mir gesagt, damals schon am Anfang, als ich kennengelernt habe, wenn du nur an das eine denkst, ich sage jetzt etwas, dann vergiss es. Weil ich habe bei 3 Jahren nur eine Freundschaft gehabt mit ihr. Und Familie, das war so mein Background. Mhm. Mein Halt, sage ich mal, mehr oder weniger. Mhm.
Okay, du hast das Leben gehabt, ist eben Beachboy, ja. Party, Frauen. Lies ich einmal da wieder fragen. Und gleich hat es deine innere Sehnsucht, Inselgeld, nicht wirklich gestillt. Mhm. Was hat dich denn weitergetrieben? Oder wie ist das weitergegangen? Du bist scheinbar auf die Suche nach dem Sinn des Lebens gegangen.
Als der Pug hat angeholt, war ich 7 Jahre auf der Flucht. Also 7 Jahre, 7 goldene Brücken, sage ich einmal. Ich habe dann nach 2 Jahren in eine Fischfarm investiert, mit Fremdgeld, oder nicht mit meinem Kapital, mit Fremdgeld, mit Investorengeldern. Und ein paar Jahre später dann auch in eine große Brezelbäckerei, wo recht eine Goldgrube war, würde ich sagen. Mit der Brezelbäckerei haben wir pro Tag dann so ungefähr $1000 verdient, oder Cash, das ist viel Geld. Ich war aber auch ausbrennt dann am Schluss. Aber zwischen ihnen bin ich immer wieder, in den ganzen Jahren, ich hatte 2 Residenz in Wien. Meine zweite Heimat ist Wien geworden. Ich habe in Wien einen ganz guten Freund, den ich in Thailand kennengelernt habe. Ganz am Anfang ist der Wolfgang, er ist Zahnarzt. Ein gut situierter Mann. Aber er hat genau gewusst, wir haben sie immer genannt, der Schlawiner in Wien. Das passt irgendwo, der René, der Schlawiner. Aber sie haben gewusst, wer ich bin, sie haben gewusst, was ich mache, so plus minus. Aber trotzdem habe ich sehr gute Freunde gehabt. Ich bin immer wieder nach Wien, habe mich in der Wien, auch in der Szene wieder aufgehalten, in gewissen Clubs und Nachtleben. Tolle Menschen kennengelernt, habe befreundet gesehen mit dem Rockstar, mit dem Falco, Rock Me Amadeus, weiß nicht, ob ihr den kennt. Er ist dann 93 verstorben. Und ja, und dann immer meine Heimat, Mr. Haiwa, Phuket, genau. Und dann am Schluss, so im letzten Jahr, 1,5 Jahre, dann die Brezelbäckerei, die Goldgrube. Und ich habe nicht mehr mögen. Ich habe nicht mehr Zeit gehabt, um das Geld zu zählen. Es ist nur noch so da gelegen. Ich habe keine Zeit mehr gehabt für mich an den Strand. Und dann das Geld kostet Geld. Und dann denkt, nein, das kann es nicht sein. Das ist nicht der Sinn. Und haben wir über das Leben. Und mein Traum war eigentlich immer so, wir können es vielleicht mal einblenden, da, das Buchcover. Genau, das war immer so mein Traum, eigentlich so zu leben in einer Hütte. Und das ist der Platz gesehen, wo ich bekommen habe. Und habe die Brezelbäckerei verkauft, habe alles aufgegeben. Ich habe auch die Familie verloren, die Beziehung verloren und bin wirklich eins, bin nicht einsam gewesen, aber bin zurück und habe bis Robinson Crusoe Leben gehabt. Eine wunderschöne Zeit gewesen, für mich mal zur Besinnungskur. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, René, was machst du mit deiner Schuld? Was ist der Sinn vom Leben? Und ja.
Wo hast du denn den Sinn gefunden? Also du hast Sinn gefunden. Was ist da passiert? Was ist da abgelaufen? Mhm. Du hast ja dann dein Leben doch eigentlich recht umgestellt. Mhm.
Ich habe erst mit Lina mal angegangen und habe ein Herz gehabt für Kinder von der Straße, die auf der Müllhalde Müll gesammelt haben. Ich bin an und habe Geld verschenkt, habe Süßigkeiten gekauft und habe es verschenkt. Und habe Fest gemacht, Party gemacht noch mal und habe einfach das Geld los. Ich habe einfach von dem dreckigen Geld weg. Ich habe eine teure Uhr gehabt, die habe ich verschenkt. Goldketten, alles, was wertvoll war, verschlenkt. Alle meine Klamotten, die ich hatte, habe ich weggegeben und habe eigentlich nur noch ganz einfach gelebt. Ich bin eines Morgens, jeden Morgen an den Strand schwimmen und mache 3 Schritte in den Sand rein. Oder da ist dann, normalerweise ist das Wasser oben, das wissen wir, wenn es tief ist.
Ebbe und Flut.
Ebbe, Flut. Wenn Flut ist oben, da kann ich schwimmen, aber an dem Morgen ist Ebbe gesehen, also sehr tief. Und ich mache 1, 2, 3, zack! Und sticht mich da unten links in den Knöchel ein Stingray, ein Stachelrochen mit seinem giftigen vielen Schwanz ins Fleisch rein, in den Knochen rein und spritzt mir voller Saft das ganze Gift dort rein. Und ich bin binnen Sekunden halbseitig gelähmt gewesen und der überdimensionale Schmerz ist durch meinen ganzen Körper durch, wie ein Stromschlag. Ich bin ins seichte Wasser geflogen links. Alles war nur noch Zeitlupe, ich habe nicht mehr gehört, Vögel, das war Adler. Ich sehe es heute noch ganz langsam, der Wind an den Bäumen, ganz langsam. Und ich habe gemerkt, jetzt geht mein Leben weg. Jetzt ist es um. Und dann habe ich über meine Lippen gebracht, liebe Gott bitte noch nicht. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, Sekundenschmerz wieder zurück. Ich habe den Schmerz in dem Moment nicht mehr gespürt, weil er zu, weiss nicht, überdimensional war. Ich bin kein Arzt, ich kann es nicht einordnen. Aber der Schmerz wieder da, ich habe geschrauen, ich habe wirklich förmlich ein Stück Holz müssen da zwischen ihnen nehmen und habe müssen zu meiner Hütte aufhumpeln. Die Hütte ist ein bisschen mehr oben. Genau. Ab ins Spital, der Landbesitzer von dieser Privatbucht hat mich ins Spital gebracht. Die haben habe ich 3 Spritzen bekommen, ein Gegenmedikament. Aber sie haben mir gesagt, es könnte, ja, es ist gefährlich, man kann sterben an so einem Gift auch.
Gesundheit.
Und dann bin ich 3 Monate in der Hängematte gelegen, mit dem Bein oben, umgekumpelt, Schmerzen. Und es ist immer besser, besser geworden. Und dann habe ich nachts einen Traum gehabt. Einen Traum, wo ich als Kind gebetet hatte.
Ja, erzähl uns doch von dem Traum.
Ja, also der Traum ist mir gekommen. Ich bin als Kind vom Bau im Bett. Und der Traum hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mich, da könnte man es nochmal einblenden, da oben, lassen Sie doch gerade drinnen vielleicht. Dann habe ich mich dort oben an der Palme, habe ich dann die auserkoren, jede Nacht dort an und habe dann dort gebetet. Und eines Nachts, vergesse ich nie, habe ich alle, ich habe auch nicht gewusst, mein Gebet war am Schluss so, ich habe gesagt, Gott, Jesus Christus oder Gott Vater, ich weiß nicht, ob du Jesus Christus Gottes Sohn bist, ich weiß nicht, wer Allah ist, keine Ahnung, aber ich möchte dich bitten, dass du mir verzeihst, alle meine Sünden. Ich habe sie aufgezählt. Bam, 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 das ist ein riesen Latte, und das war endlos gesehen. Ich habe gesagt, ich weiß, ich habe so vieles Böses getan, was ich gar nicht mehr weiß, aber bitte verzeihen, vergib mir. Hilf mir, vergib mir. Boah, ich bin von dem Baum weg. Und bin so erleichtert gesehen und herrlich. Und bin auf wieder zu meiner Hütte, zur Nacht dann, um 11, 10, 11, ich habe noch das Geissli gehabt. Das Geissli hat mir mal das Leben gerettet. Wieso und warum, können wir da lesen, macht nur ein bisschen hungrig. und liege auf der Veranda und denke, wow, wie schön ist das jetzt, es ist so erleichtert. Und dann höre ich Gebetsstimme. Wow, was ist jetzt los? Menschen, die beten, in meiner Nähe, hinter meiner Hütte. Ja, das, ich sage, was ist jetzt, muss ich mal schauen, was da los ist da hinten. Und dann war auch so das Gesang, aber das Gebet und das Gesang, das konnte ich nicht einordnen. Und ich denke, ja, Ramadan, der Landbesitzer da mit seiner Familie, aber da hätte ich mich auch fragen müssen. Ich habe das Geissig noch bei Abend hinter das Hütli. Und laufe, ich habe hinter dieser Hütte nochmal ein Hütli gehabt, eine Hütte. Und ich stand dort vor dieser Hütte und aus dieser Hütte kommt ein Licht raus. Das kann man mit Worten nicht fassen. Ja, ein Licht, das man nicht hier mit diesen Lampen machen kann. Das ist unmöglich. Und ich bin dort gestanden, mit Ehrfurcht erfüllt, mit Angst. Nein, Angst nicht. Aber ich habe gesagt, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt da? Und ich stand vor dieser Hütte, bin sprachlos gesehen, 5 Minuten habe ich es nur angeschaut. Dann habe ich gehört, ein Baby schreit, ein Baby, das schreit dort raus, aus dem Licht, zu mir. Was ist mit dir? Jetzt bist du krank oder irgendetwas? Nein. Es hat mich förmlich umgeholt. Und in dem Moment, wo ich dem Licht gestanden bin, wo das Baby dann geschraubt hat, habe ich Weihnachten live erlebt. Ja. Weihnachten, wir kommen. Tränen. Ein Schluck.
Ja, mach nur ein
paar. Weihnachten. Weihnachten live. Und das ist so, ich sehe, dass ich dann auf den Brunnen gehockt bin. Das Licht war weg. Und dann hat mein Geissli noch bei Abend am Strand, bin die ganze Nacht am Strand gelegen, unter Sternenhimmel. Das Geissli nebendran. Und irgendwann mal in der Morgenstunde, vielleicht mag es 2, 3 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, habe ich nur gefragt, Gott, wer war das Baby?
Ja, es berührt mich. In der Zeit, schon gut.
Und akustisch, nicht leise, akustisch aus der Luft. Du bist das Kind, du bist neugeboren. gehörst mir. Und dann hat sich das nochmal wiederholt. Ja. Zweimal. Ich habe fünfmal akustische Stimme von Gott gehört in meinem Leben. Einmal war es so ganz lustig, aber in der Regel ist immer sehr ehrfürchtig gewesen, wo man quasi wieder den Boden weggenommen hat. Und ich bin wie auf heiligem Boden gesehen. Da Gott bricht alles in dir zusammen. Es ist Gnade. Ich möchte damit keine Werbung machen. Ich bin auch ein Mensch wie du da hinten, auch wieder unten. Bin nicht besser. Aber ich habe die Gnade für erleben.
Und also Gott hat dir da ganz stark bewusst gemacht, du bist ein Kind von Gott. Mhm. Du gehörst jetzt ihm, hast Vergebung von aller Schuld und Sünde.
Ja, es ist...
Was hat das mit deinem Leben gemacht?
Ja, ich habe mich dann entschieden, bin dann noch lange dort geblieben, also noch ein Jahr, knapp ein Jahr dort geblieben. Nicht mal ganz mehr ein Jahr. Ich habe mir klar gemacht, ich bin der René Portmann. Ich bin zu meinem René Portmann gestanden, zu meiner Identität wieder. Ich habe 3 verschiedene Pässe gehabt, die habe ich begraben, verbuddelt. Ich habe mir einen deutschen Pass auf der Botschaft holen lassen, gehen lassen. Und dann habe ich, dank meiner Mutter, die damals noch gelebt hat, ist jetzt vor einem halben Jahr verstorben, habe ich Mami angeschaut und gesagt, Mami, los, bitte mach du Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. Ich komme zurück nach 7 Jahren, ich stelle mich. Aber meine Bedingung ist, ich komme, ich möchte 2 Wochen daheim sein. Und dann können sie mit mir machen, was ich will. Ich muss einloggen, egal was. Und da bin ich zurück, nach vielen Monaten, nach 7 Jahren zurück nach Deutschland. Meinen Pass können anlegen, Heime, Familie. Und ich vergesse nicht, das ist der erste Tag, das steht jetzt auch nach 30 Jahren. Ich bin dann am ersten Tag wieder heim gewesen, hat mein Vater da ein Fest gemacht und ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe irgendwie hat mich etwas gezogen. Vielleicht der Engel oder der Heilige Geist, ich weiß es nicht. Aber irgendetwas hat mich zurückgebracht an den Baum, wo im Buch drin ist, dort wo im Wald, das ist hinterm Vaterhaus. Und ich habe nicht gewusst, dass dort ein Baum ist. Oder ihr könnt mir den nochmal einblenden, den Baum. Genau, und dort bin ich einfach in den Wald rein, bin dort gestanden und habe mich so richtig wohl gefühlt. Hey, als Kind bist du da gewesen. Der Geruch, das Wasser, das Bächli und dann würde ich weglaufen und schaue den Baum an und sage, boah, das ist mein Baum, dort hat es 5 Kutzli drin, die habe ich reingeschnitzt. Und das hat mich umgeworfen und dort ist dann die lieslige Sause aus dem Wald raus zu mir, ich habe dich nie vergessen. Genau. Dort ist auch irgendwo das Kapitel fertig vom Buch. Ich bin schon ermutigt worden, das zweite zu schreiben, dann geht es ja noch weiter. Mhm. Genau.
Und das wäre jetzt eine Geschichte für sich, da haben wir jetzt nicht noch Zeit.
Ja, aber vielleicht ich kann es kurz.
Genau, vielleicht gleich kurz, so als Abschluss, langsam in die Schlusskurve.
Ich bin daheim gesehen und ich habe dann in der ersten Woche ein Treffen gehabt mit einer Frau Staatsanwältin. Und ich vergesse nicht den Tag, wo die Tür aufgeht, Staatsanwalt am Büro, Staatsanwältin. Und sie steht auf und sagt, Herr Portmann, grüß Gott, nehmen Sie Platz, möchten Sie einen Kaffee? Und ich denke, wow, da ist ein Empfang. Ich habe schon gesehen, es geht Gitter hinter mir zu, jetzt bist du weg. Und, aber ich habe das Gentleman Agreement gehabt, das habe ich auch gewusst. Oder ich hätte schon die Fäden ziehen können. Aber dann hat sie gesagt, ja, 7 Jahre, was haben Sie gemacht? Und die hat geschwärmt davon, was ich gemacht habe. Und sie sagt, es ist alles gut. Die einzige Bedingung, Herr Portmann, Sie suchen sich eine ehrliche Arbeit. Das müssen Sie mir vorweisen. Ja? Und das habe ich gemacht. Bin arbeiten gegangen, wieder, haben ein ehrliches Leben angefangen. Aber noch keine Kirche, das kommt dann erst später. Ich möchte jetzt nicht zu weit reingehen, das kommt erst 5 Jahre später. Und die Leute von der Szene haben mich verwendet, locken, haben gesagt, abgesagt. Und 2 Wochen, nachdem ich daheim gesehen bin, auch eine wunderschöne Begegnung eigentlich mit Gott im Versteckten ist gesehen. Ich hocke auf einer Parkbank, es hat geregnet, aber es ist an die Sonne gekommen und dann ist auf dieser Parkbank so ein Zettel gelegen, dreckig. Nein, das cool, das gelesen. Umsonst eine Bibel, Heukelbach. Habe ich abgeschnitten, ausgefüllt, eine Woche später eine Bibel gehabt, habe die Bibel gelesen. Und ja, dann ist so das Leben wieder gegangen und habe eine Ausbildung gemacht im Restaurant Hotel. Bin auf Kreuzfahrtschiffe arbeiten gegangen, habe Erfolg gehabt, guten Erfolg. Und dann ist auch der Punkt gekommen, wo ich den Ruf bekommen habe, Rene, du gehst heim in deine Heimat. Aber ich habe dann in Norddeutschland nach 5 Jahren, also 5, 6 Jahre über meine Geschichte müssen schweigen. Ich habe es nicht keinem können erzählen, was ich erlebt habe. Aber ich bin wieder bewusst, bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich Erfolg hatte. Wieder am Strand in Norddeutschland, in Kiel. Und bin jeden Tag beten. Und ich habe kein Wunder mehr erlebt. Aber ein Wunder, Gott hat mir einen Menschen in den Weg gestellt, das ist der Erich. Und ich sage, hey René, kennst du Jesus? Ich sage, ja, aber lass mich lieber mal in Ruhe, ich bin kein Zeuge Jehovas. Nein, keine Zeuge Jehovas, René. Komm mal mit in unsere Gemeinde. Und irgendwann bin ich halt mal mit. Und ich vergesse nicht, der erste Tag, wo ich hinten zu dieser Tür reingegangen bin, in die Kille, ist vorne Lobpreis gesehen. Ich laufe durch die Kille und mache ihm die Hände auf und sage, ja, das ist es. Ich habe nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Also ich habe mit Gott allein gelebt, immer im Verborgenen, still. Und dann ist es losgegangen. Nachher durfte ich von mir erzählen, von meinem Leben. Vorher nie. Und dann bin ich frei gewesen. Ich hatte beides gebraucht. Begegnet mit Gott, so ein Touch mit Gott und auch Kille. Und ich, an der Stelle möchte ich einfach Mut machen. Single Christ ist nicht gut. Wir müssen Gemeinschaft haben. Hauskreis, Kille, Freunde. Ein Bruder, ein Schwester nebenan. Der Pastor, egal, Jugendgruppe. Wir brauchen uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne das können wir, glaube ich, nicht wachsen und gesund gedeihen und alt werden und gesund alt werden. Auf jeden da innen ist eine Berufung. Ich weiß, ich habe meine Berufung. Ich kenne sie, ich kenne Spur. Ich möchte euch Mut machen, bleibt an dieser Spur. Du bist vielleicht Bauunternehmer, Geschäftsmann, keine Ahnung, am Krankenbett mit alten Leuten, hast eine Firma oder egal was, du bist am richtigen Platz. Gang die Spur einfach weiter. Bleib im Stand deiner Berufung. Und wenn Gott will, holt er dich raus. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man dort sieht, wo Gott euch angestellt hat. Ja.
Okay. Vielleicht ganz kurz einmal ein Schlusswort von dir. Was möchtest du uns einfach noch mitgeben? Ich weiß nicht, ob es das schon war. Ja. Mit der Berufung und so weiter. Mhm. Aber einfach noch ein Schlusswort von dir und dann schließen wir ab.
Gut. Es ist gut, dass du mich fragst. Haben wir schon Gedanken gemacht, und ganz am Anfang vielleicht über das Thema. Mhm. Ein Mensch in der Bibel, der für mich ein Hero ist, ist der, das kann man glaube ich in Lukas 24 nachlesen, oder in dem Evangelium, wo der Verbrecher am Kreuz stirbt. Zwei Verbrecher, und der eine ist für Jesus und sagt, lass doch den ruhig. Und der Verbrecher sagt, du Jesus, denk an mich. Und dann sagt Jesus, Vater Gott, heute bist du mit mir im Paradies. Heute, wenn du bist, wir sind, wenn irgendetwas mit ihm im Paradies. Wenn das einem Verbrecher zugesprochen wird, ich bin auch einer gesehen, aber das ist so, so schön. Und das kann vielleicht auch eine Krankenschwester sein, wo mit alten Frau am Bett noch betet. Das ist das Bruchs. Und das andere ist, ich habe dich nie vergessen. Klar, das ist meine Geschichte, das ist mein Titel, aber es ist auch deine. Weil Gott, ich sage zu jedem, du, das darf ich doch, oder? Geil? Dich nie vergisst. Jesaja 49. Wenn eine Mutter ihr Kind verlässt sie oder vergisst, sie kann es nicht vergessen. Und dann sagt Gott, ich bin Gott, bin der Herr, ich werde dich nicht vergessen. Da spricht er dir zu, da spricht er uns zu, ich vergiss euch nicht. Und das möchte ich euch zusprechen. Egal in welchem Stand, wie es dir geht, physisch, psychisch, gesundheitlich, Freude oder Leid, Gott vergisst dich nicht. Das kann er nicht. Amen.